So, Hans-Jürgen, bitte stell dich doch mal kurz vor. Wie sieht denn dein Klinikalltag aus? Und hast du vor der Podcast-Anfrage schon vom 650-jährigen Jubiläum der Stadt gehört? Und warum machst du dabei überhaupt mit?
Ja, guten Tag, mein Name ist Hans-Jürgen von Giesen. Ich bin Chefarzt der Neurologischen Klinik und ärztlicher Direktor im Alexianer in Krefeld und bin seit 18 Jahren Krefelder. Vom Stadtjubiläum habe ich eigentlich erst bei der Anfrage gehört. Das ist relativ spurlos bis dato an mir vorbeigegangen. Aber jetzt bin ich ganz neugierig, was ich da sozusagen erfahren werde. Fand das aber eine tolle Idee, da mitzumachen, weil ich Krefeld eigentlich als eine Stadt erlebe, in der man gut ankommen kann und in der man auch viele Krefelder kennenlernen kann. Und insofern ist es eigentlich sehr einfach, Krefelder zu werden und schön hier mitzumachen. Mein Arbeitsalltag ist eigentlich ein bunter Mix an ja, ärztlichen und Verwaltungstätigkeiten, wobei je älter ich werde, das Verwalten immer mehr Oberhand nimmt. Aber was ich eigentlich am liebsten mache, ist mich am Ende des Tages um Patienten kümmern und gucken, dass man da im Hinblick auf deren Gesundheit was Vernünftiges bewirken kann. Christian, stell dich auch kurz vor, wie ist deine Praxis aufgestellt und hast du schon von dem Jubiläum gehört?
Ja, also ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Christian Einfeld. Ich bin in meiner heutigen Funktion hier als niedergelassener Allgemeinmediziner, das heißt als Hausarzt. Und nein, ich muss das genauso sagen wie du auch. Ich habe erst von dem Jubiläum bei der Anfrage gehört, vorher überhaupt nicht. Und das heißt, ich bin mindestens genauso gespannt, was in letzter Instanz dabei rumkommt und freue mich drauf.
Du kommst, glaube ich, aus Krefeld und bist hier zur Schule gegangen. Stand das für dich immer fest, dass du in Krefeld eine Praxis eröffnen möchtest?
Auf keinen Fall. Früher habe ich immer gedacht, schnell weg von Krefeld. Nein, das ist Spaß. Nee, ich bin tatsächlich bekennender Urkrefelder. Ich bin hier geboren, um genau zu sein, in Krefeld-Hüls. Habe meine Kindheit in Uerdingen verbracht und verbringen dürfen. Bin dann weit rausgekommen nach Fischeln und habe im Grunde genommen Krefeld nie wirklich verlassen, also außer für kurzfristige Exkursionen, aber tatsächlich immer treu geblieben. Nichtsdestotrotz war das nie klar, weder dass ich Medizin studieren würde, noch dass ich in Krefeld eine Praxis übernehmen würde. Das hat sich, wie so oft im Leben, einfach im Verlauf ergeben. Tatsächlich. Ja. Wie groß ist eigentlich das Einzugsgebiet für das Alexaner? Hast du viele Patienten aus der Region oder eher von weiter weg? Du kommst ja aus Düsseldorf ursprünglich,
Also ich
glaube ich.
bin gebürtiger Solinger, habe dann in Düsseldorf studiert und jetzt hat es mich nach Krefeld verschlagen. Also die Konstanz ist, glaube ich, auch da relativ hoch. Ja, das Einzugsgebiet, das ist sehr unterschiedlich. Im Bereich der Psychiatrie, das ist ja ein ganz großer Schwerpunkt bei uns, die nervenärztliche Versorgung. Da gibt es sogenannte Versorgungsbezirke, für die man die Regelversorgung übernimmt. Dieser Bezirk ist in Krefeld definiert und da versorgen wir wirklich die gesamte Krefelder Bevölkerung in den entsprechenden Einzugspostleitzahlen mit der psychiatrischen Grundversorgung. Im Bereich der anderen Kliniken ist es ein bisschen unterschiedlich. Das hängt dann auch mit den Schwerpunktbildungen in den einzelnen Kliniken ab. Und in einem Bereich, der mir persönlich sehr am Herzen liegt, der Frührehabilitation, da haben wir sogar einen fast ausschließlich überregionalen Rekrutierungsraum. Das heißt, sehr, sehr viele Patienten kommen aus den benachbarten Maximalversorgern, entweder hier aus Krefeld, aus Düsseldorf, aus der Uni, aus den großen Kliniken im Ruhrgebiet, aber auch bis an die holländische Grenze im Norden und im Westen. Also das ist sehr variabel.
Du bist dran oder ich? Na gut, wieder den Einsatz verschlafen. Ja, das ist eine interessante Frage. Bemerkst du andere Ansprüche an Krankenhausaufenthalte bezogen auf die Ausstattung und das Ambiente?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Also ja, ich glaube schon, dass sozusagen die Erwartungen sich geändert haben. Das spiegelt sich auch wieder in den Neubauten, die wir getätigt haben und die ja insgesamt getätigt werden. Also die Sechsbettseele meiner Kindheit, die gibt es jetzt sicher nicht mehr. Und wir haben ja vor ungefähr 10 Jahren ein neues Bettenhaus für die Privatstationen gebaut mit sehr, sehr viel Einbett- und Zweibettzimmern. Hatten seinerzeit die Frage, ob die überhaupt nachgefragt werden und stellen da schon fest, dass die Nachfrage nach einem entsprechend, ich sag mal, intimeren Bereich doch sehr, sehr hoch ist. Ich glaube auch, dass Unterbringung, Verpflegung, aber vielleicht auch Freundlichkeit und Zuwendung der Mitarbeiter was ist, was man als Patient und Angehöriger natürlich auch immer gut beurteilen kann, wo man eine Meinung zu hat, die man auch gut begründen kann. Insofern ist das sicherlich ein Aspekt, der vielen unserer Patienten und ihrer Familien am Herzen liegt. Ich glaube, am Ende ist aber doch eine vernünftige medizinische Versorgung das, was ganz am Ende des Tages allen auch am wichtigsten ist. Also man möchte ja nicht nur gut schlafen, sondern auch wieder gesund werden. Das ist dann am Ende des Tages, glaube ich, doch der springende Punkt.
Ja, hoffentlich in letzter Instanz.
Wie sieht denn dein Wartezimmer aus?
Wie sieht mein Wartezimmer aus? Aktuell nicht ganz so, wie ich mir das wünschen würde, weil uns trotz eigentlich Erweiterung der Praxisräumlichkeiten durch die Corona-Pandemie eigentlich nur noch die Hälfte der Plätze zur Verfügung steht. Und da gab es gerade genau aktuell eine passende Beschwerde im Internet darüber, weil wir die Leute im Treppenhaus zum Teil stehen haben. So ist es aber nun mal leider, denn das Ganze ist bei uns nicht schadlos vorübergegangen. Wir mussten das so ein bisschen regeln und versuchen, das natürlich auch möglichst einzuhalten, was sowieso schwierig ist. Das heißt, unser Wartezimmer ist schön, hoffe ich, aber eben zurzeit nur mit der Hälfte der Plätze gefüllt, der aktuellen Situation geschuldet und demnach leider zu klein. Das ist so, denn die Patienten sind definitiv nicht zurückgegangen, die Patientenzahlen. Ja, so ist das. Das finde ich eine interessante Frage wiederum. Wie siehst du das, Hans-Jürgen? Gibt es noch eine Alternative zur digitalen Patientenakte?
Das ist in der Tat eine schwierige Frage. Wir haben ja jetzt vor 2-3 Jahren in einem relativ umfangreichen Prozess auf elektronische Krankenakte umgestellt. Ich finde das auch praktisch, wobei ich glaube, ich habe noch gar keine richtige Vorstellung davon, was digitale Patientenakte insgesamt wirklich bedeuten könnte. Da hole ich jetzt mal so ein bisschen weiter aus, das ist vielleicht auch so wie digitale Stadtverwaltung oder Deutschland digital überhaupt. Also mit digitaler Patientenakte kann ja nicht gemeint sein, dass ich am Ende des Tages einen elektronischen Heilberufeausweis in ein Kartenlesegerät stecke, das dann irgendwas ausdrückt, was ich dann am Ende unterschreiben muss. Ich denke, Digitalisierung beinhaltet da vermutlich wirklich sehr, sehr viel Chancen, was Informationsweitergabe anbelangt, was auch die Verhinderung von Informationsverlust mit sich bringt, ist aber, glaube ich, an der Stelle in Deutschland noch in den Kinderschuhen und es ist noch gar nicht klar, was da alles zukommt. Ich würde dann aber an der Stelle auch gerne mal eine Spitze loswerden. Mich nervt an dem Thema unglaublich unser Datenschutz, der in der Zuspitzung dazu führt, dass ich Briefe, die ich selber vor mehr als 12 Monaten geschrieben habe, nicht selber lesen darf. Das ist bestimmt aus Datenschutzgründen super wichtig und auch richtig. Aber solange das so ist, wie es ist, muss man sagen, ist das Thema digitale Patientenakte auch ein Stück weit noch Work in Progress.
Mhm. Ja, genau. Und selbst limitiert, ne, durch diese Auflagen. Also ja. Ich finde es auch völlig verrückt, genau wie du sagst. Das kennen wir ja beide.
Ja, genau. Es ist absurd.
Ja,
völlig. Ja, und da muss man sagen, da würde ich mir sehr wünschen, dass wir in der Tat uns auch weiter entwickeln. Gut, ich habe jetzt eine Frage, die wir, glaube ich, beide beantworten sollen. Wie viel Arbeitszeit macht denn Bürokratie für dich aus?
Zu viel. Wobei ich ganz ehrlich gesagt mir das schlimmer vorgestellt habe. Als ich aus der Klinik in die Praxis gewechselt habe, habe ich mit ganz vielen schon niedergelassenen Kollegen gesprochen und die haben alle gesagt, also du machst fast nichts anderes mehr, nur noch Bürokratie. Das mag auch teilweise so stimmen. Es ist was ganz anderes als im Krankenhaus, wo man dafür ja eine Verwaltung um sich rum hat. Nichtsdestotrotz habe ich es mir ehrlich gesagt schlimmer vorgestellt. Also es ist nicht schön, aber es ist nun auch nicht so, aus meiner Sicht zumindest, dass man nichts anderes mehr macht außer Bürokratie und keine Patienten mehr versorgt. Das ist Quatsch, Gott sei Dank Quatsch. Nichtsdestotrotz, ja, wenn ich mir da was wünschen dürfte, dann ist das eine Vereinfachung von Prozessen, ne? Wie eigentlich ja auch schon bei der letzten Bundestagswahl gewünscht. Ne? Alles soll einfacher werden, ist leider nur nirgends angekommen bislang, also zumindest für mich nicht gefühlt. Und ich sag mal, die schönen Dinge, die man entwickeln könnte, gerade auch in der ambulanten Medizin, also in der Selbstständigkeit, werden einen so ein bisschen verleidet dadurch, dass man eben Bürokratiehürden zu nehmen hat und zwar nicht zu knapp.
Das geht mir auch so, wobei ich sagen muss, also je älter ich werde, desto mehr Bürokratie habe ich. Ich begreife aber auch für mich, dass das nicht unwichtig ist. Ein ganz großer Teil meiner Tätigkeit ist ja Personalverantwortung, auch Gewinnen neuer Mitarbeiter, aber auch Organisation des Alltags der Mitarbeiter, die ich schon gewinnen durfte. Da hängt natürlich auch viel Administration dran, Urlaubsplanung, Freizeitausgleichsplanung und. Auf der anderen Seite ist mir aber auch klar geworden, welche Gestaltungsspielräume man dadurch gewinnt, dass man mal in solch ein Thema, was auf den ersten Blick trocken ausschaut, einsteigt. Und das gibt mir sozusagen dann oft auch die Energie zu sagen, das ist schon in Ordnung so. Aber letzten Endes auf dem Boden, den du auch schon gesagt hast, es bleibt einfach doch so viel Zeit für das, was mir wichtig ist, dass ich da an der Stelle nicht den Eindruck habe, es wäre ein falscher Kompromiss.
Ja, Gott sei Dank. Und ganz ohne geht es leider auch nicht so unschön, das ist das zuzugeben. Genau, weil mögen tut es wahrscheinlich keiner, aber leider ist es eben auch nötig.
Würdest du denn heute noch einmal die gleiche Praxis führen wollen oder würdest du was ganz anders machen, wenn du die Möglichkeit hättest?
Nee, ich würde nichts anders machen. Also, das weißt du ja, ich habe lange, lange beides ja auch ein Stück weit mir offen gehalten. Also insgesamt 9 Jahre ja in Klinik und Praxis zu unterschiedlichen Prozentzahlen gemeinsam, also gleichzeitig gearbeitet, um da letztendlich für mich eine Entscheidung zu finden und zu treffen. Auf Lebenszeit, wie das so schön heißt. Und nein, ich würde es jetzt vom jetzigen Standpunkt aus jederzeit wieder tun und auch die gleiche Praxis. Es war für mich ja schwierig, das weißt du, glaube ich, einfach weil mein Herz anfänglich der Kardiologie gehört hat und die Allgemeinmedizin eher so ein, ja, sagen wir mal, ein Stiefkind, auch in den Köpfen der Kollegen. Das hat sich aber völlig gewandelt. Also ich muss sagen, ich sehe das absolut anders inzwischen mit der Erfahrung, die ich gewinnen durfte und bin heilfroh, dass ich es so gemacht habe. Und natürlich schimpfe ich auch am Ende des Tages über das, was nicht gut gelaufen ist oder über eben Schwierigkeiten oder über Patienten oder was man so schimpfen kann. Aber im Grunde genommen, nein, das war genau richtig und ich würde es wieder tun.
Ich grätsche da jetzt mal ganz ohne Frage einfach rein. Kann ich gut verstehen, also mein Vater ist Allgemeinmediziner gewesen. Und ich habe irgendwann mal im Studium ein Buch von Michael Barlind gelesen. Der Arzt, der Patient und die Krankheit. Und da geht es einfach um ja, das Wirken des Allgemeinmediziners. Es ist eine tolle Tätigkeit, weil du wirklich den ganzen Menschen von, ich sag mal, der Wiege bis zur Bahre im Auge hast, begleiten darfst. Und es ist super komplex, weil man sozusagen aus dem Rauschen jedes Tages auch das herausfiltern muss, wo man noch mal genauer und gründlicher hingucken muss. Ich glaube, das kriegt man nur mit ganz, ganz viel Erfahrung hin. Ich glaube, das kriegt man nur mit ganz viel Wissen hin. Also insofern ist es, glaube ich, in der Tat richtig zu sagen, der Allgemeinmediziner ist eigentlich der Steuermann im Gesundheitswesen. Und es ist super wichtig, dass die gut ausgebildet sind. Da bin ich ganz dabei. Insofern freue ich mich auch über den Verbund in der Allgemeinmedizin zwischen Praxis und Krankenhaus. Das ist, glaube ich, eine gute Krefelder Eigenheit, die wir da haben, auf die wir stolz sein können.
Das sehe ich ganz genauso. Das ist nämlich genau der richtige Weg. Ich glaube, man muss, wie so oft im Leben, beide Wege gegangen sein, um überhaupt zu verstehen, was die Systeme voneinander unterscheidet. Also was jetzt nicht heißt, dass man es zwingend auch auf Lebenszeit tun muss. Aber genau wie du sagst, ne, das ist so wichtig und natürlich genauso wichtig, wie die Kliniken sind. Aber beides hat eben seine Daseinsberechtigung und das ist auch gut so und hat wirklich auch beides seinen Reiz. Also und zwar ganz besonders. Ja, Krefeld ist ein Standort mit viel Innovationsgeschichte in verschiedenen Branchen. Welche Rolle spielt die Forschung noch bei dir? Ich kenne dich ja noch als meinen Dozenten in der Uni Düsseldorf. Da kenne ich dich länger als du mich, denn da habe ich noch hinten gesessen und fasziniert zugehört. Wie sieht das heute bei dir aus?
Die Forschung als Forschung, die spielt keine große Rolle mehr. Das aber nur ganz allgemein gesagt. Vielleicht muss ich an der Stelle vorwegschicken, ich bin schon in Düsseldorf, als ich in der Uniklinik war, eigentlich immer jemand gewesen, der Spaß an der Klinik gehabt hat. Und mir war eigentlich auch klar, ich wollte ein Krankenhaus. Insofern habe ich mich eigentlich sehr früh gegen die Grundlagenforschung und für die klinische Forschung entschieden. Das habe ich auch nie bereut. Das hat mir immer viel Spaß gemacht und davon zehre ich auch heute noch. Ich war jetzt gerade in Berlin auf dem Kongress der DGN. Da gab es ganz tolle Grundlagenvorträge. Da werde ich dann ein bisschen melancholisch und denke, boah, ist schon toll, wenn die Leute an einer Stelle so tief da einsteigen. Das fasziniert mich schon auch. Und die Aufgabe, die ich da habe, die ist natürlich so ein bisschen sozusagen den Transmissionsriemen zwischen Wissenschaft und Fortschritt auf der einen Seite und Grund- und Regelversorgung auf der anderen Seite herzustellen. Und das ist auch eine tolle Herausforderung. Was mir schon sehr viel Freude macht, ist, dass es mir letzten Endes auf verschlungenen Wegen doch gelungen ist, mein Habilitationsthema nach Krefeld zu bringen, nämlich die Versorgung HIV-positiver Patienten mit entsprechenden Komplikationen und in Zusammenarbeit mit einigen wirklich ganz, ganz tollen Kollegen kann ich da jetzt in der Ermächtigungssprechstunde eigentlich immer noch das machen, was mich sozusagen schon sehr, sehr lange begleitet hat. Und das ist ein Thema, was immer medizinisch herausfordernd war, aber auch immer politisch, gesellschaftlich spannend und bunt und vielfältig war. Und da freue ich mich, dass das eigentlich mich jetzt die gesamte Berufslaufbahn durch auch begleitet hat.
Das ist das Schöne, oder? Das Medizin wird nie langweilig. Man hat immer Entwicklungen. Immer.
Ich habe das noch keinen Tag bereut. Und das heißt nicht, dass alle Tage toll waren. Es gab auch ganz üble Tage. So übel konnte kein Tag sein, als dass es nicht Spaß gemacht hätte und man nicht am Ende des Tages auch zufrieden gewesen wäre mit dem, was man für die Patienten hätte tun können.
Ja.
Hast du eigentlich viele Patienten oder mehr Patienten, die kein gutes Deutsch sprechen? Wie gehst du dann vor?
Ja, tatsächlich, wir haben Patienten, die nicht besonders gut Deutsch sprechen, das stimmt. Besonders viele sind es nicht, aber stellt einen natürlich auch vor ungeahnte Herausforderungen. Du weißt es selber, Anamnese ist so schon schwierig genug. Also wenn du mit einem Patienten überhaupt in Kontakt trittst, ist es schon unter Gleichsprachigen schwierig. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste auf Spanisch sagen oder auf Englisch, wo mir was wehtut, dann kann man es jetzt wahrscheinlich ungefähr vor Augen führen, wie schwierig das Punkt A für den Patient, aber auch für den Arzt ist. Und ja, also ist eine Herausforderung. Dauert doppelt so lange und ist doppelt so schwierig und man hat doppelt so viel Angst, mindestens einen Fehler zu machen. Auf jeden Fall. Ja, finde ich schwierig. Also sehr. Wie siehst du es?
Als Neurologe bin ich da natürlich ein bisschen sozusagen, ja, habe ich da vielfältige Erfahrungen mit, weil wir ja auch Patienten haben, die gar nicht sprechen können.
Mhm, stimmt.
Was mich als Thema da immer sehr berührt, vielleicht auch im Kontext Demenz, ist so die Frage von nonverbaler Kommunikation. Ja. Weil ich glaube, dass man da doch sehr, sehr viel auch machen kann. Und das aber auch immer sozusagen nochmal reflektiert auf dem Thema Respekt von Grenzen und Übergriffigkeit. Da denke ich sehr viel drüber nach, was man da machen kann, wie man das machen kann, wie man das auch gut machen kann, ohne Grenzen zu verletzen.
Mhm. Ja, hat auf jeden Fall interessante Aspekte, finde ich. Stimmt. Das ist wieder was für uns beide, glaube ich.
Ja.
Wie gehst du mit Patienten um, die sich im Internet schlau gemacht haben? Hat sich in den letzten Jahren aus deiner Sicht etwas im Patientenverhalten verändert? Und glaubst du, dass weniger Menschen aufgrund von Eigendiagnosen zum Arzt gehen als vorher?
Also letzteres glaube ich nicht, den Eindruck habe ich auch nicht. Ich habe schon, also habe eine Reihe von Patienten, die sich im Internet schlau machen. Das finde ich auch a priori gut und nicht schlecht. Das stört mich nicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, und das sage ich auch vielen Patienten, Dr. Google ist ein schlechter Hausarzt. Ja, weil der nämlich nicht gewichtet. Mhm. Der kann das nicht einordnen, der kann das nicht in der Wichtigkeit skalieren. Und da ist man dann als Patient ohne richtigen Arzt, glaube ich, auch ein Stück weit allein gelassen. Das heißt, was ich versuche, ist, die wichtigen Informationen, die der Patient auch mit Hilfe des Internets ja strukturiert hat, so aufzunehmen, die dann so mit dem Patienten zu besprechen, dass für ihn eine runde Sache draus wird. Mhm. Dass er dann auch so seine Fragen beantwortet bekommt, dass er nicht zu Hause direkt wieder nachgoogeln muss, was das denn bedeutet, was ich da gesagt habe. Also es geht mir dann wirklich darum, quasi das mit ihm gemeinsam für ihn zu besprechen, so dass er damit arbeiten kann. Und dann gibt es natürlich eine Menge Patienten, die, ich sag mal, eher ängstlich getönt sind. Und da rate ich dann aber manchmal auch davon ab zu sagen, jetzt hören Sie mal auf, danach zu lesen, weil sie kommen vom Hundertsten ins Tausendste und sie entdecken diesen Aspekt und jenen Aspekt noch neu und das hilft ihnen aber jetzt gar nicht weiter. Da bin ich ganz froh, wenn das den Patienten gelingt und wenn sie das als nicht adäquat erleben, dann sehe ich sie möglicherweise auch weniger wieder. Aber das ist, glaube ich, schon auch eine Gefahr, der manche zu erliegen drohen. Mhm. Ja, siehst du das?
Ja, ganz genauso. Ich glaube, das Internet ist ja eine großartige Geschichte und ich benutze es ja selber ganz häufig auch, manchmal sogar auch während der Sprechstunde, wenn ich irgendwas nachzuschlagen habe. Nichtsdestotrotz sehe ich es genauso wie du. Das heißt, die Tücke ist die Einschätzung. Manche kommen eben mit völlig überzogenen Ängsten, eben abhängig von der Grundpersönlichkeit, und haben dann sonst was bei rausgefunden und das entbehrt jeder Grundlage. Allerdings bin ich auch manchmal beeindruckt, muss ich gestehen, insbesondere auch häufig Leute mit chronischen Erkrankungen, wie gut die sich doch über ihre eigene Erkrankung informiert haben im Laufe der Jahre. Ne? Also ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob man quasi Symptom googelt oder ob man eine Erkrankung weiterverfolgt, an der man chronisch leidet. Ne? Ich glaube, es ist dann auch nochmal ein Unterschied.
Es ist ja gut, wenn der Patient sozusagen zum Spezialist für sich selber wird.
Ja.
Aber genau, es geht um die Einordnung. Das, finde ich, ist so der springende Punkt. Aber das ist auch was man gut zusammen machen kann, finde ich.
Ja, unbedingt. Das ist eine schöne Sache. Sind wir selber artige Patienten oder machen wir das Gegenteil von dem, was wir unseren Patienten erzählen? Ich glaube, das sollten wir nicht beantworten.
Also ich würde mal so sagen, ich glaube, Ärzte sind insgesamt keine guten Patienten. Jo. Das ist, glaube ich, notorisch so. Es ist auch, glaube ich, einer der Gründe, weswegen man gut daran tut, seine Angehörigen nicht zu behandeln. Man hat da erhebliche blinde Flecken.
Definitiv.
Also das ist, du weißt das ja, ich bin ja mal beim Skifahren verunglückt und meine Frau drängte sehr darauf, dass ich doch mal zum Arzt gehe. Ich hatte da eine Gehirnerschütterung für eine Viertelstunde und also mir war kristallklar, dass ich alles wollte, bloß nicht zum Arzt. Ich glaube, als Arzt leidet man an der Stelle auch ein bisschen sozusagen unter dem Wissen, was man hat und der Angst vor all dem Möglichen, was kommen könnte. Also ich habe da vermutlich eine eher verzerrte Realitätswahrnehmung. Also insofern, ich bin kein artiger Patient. Ich habe dann den Krankenhausaufenthalt, den ich selber da absolvieren musste, eigentlich auch nur im Stadium wirklich kompletter Regression überstanden, indem ich mich dann einfach entschieden habe, alles geschehen zu lassen und gar nicht zu fragen, weil ich dachte, alles andere hilft mir jetzt auch nicht weiter.
Ja, kann man gut verstehen. Definitiv.
Wie geht es dir? Machst du das, was du deinen Patienten sagst oder das Gegenteil davon?
Ich sag mal immer, das ist eine Frage des Tages. Nein, man ist genauso Mensch wie jeder andere mit genauso großen Dummheiten im Kopf wie jeder andere und Da kann ich mich überhaupt nicht ausnehmen. Und das heißt, wann, ja, genau. Wann war ich das letzte Mal im Arzt? Das ist schon ein Weilchen her. Also müsste ich mal wieder. Aber das ist so viel zum Thema. Ja, ansonsten ist dem nichts hinzuzufügen. Also mindestens genauso schlecht wie du.
Mindestens. Ja, ich glaub, das sind wir ja vermutlich alle.
Ne? Ich glaube auch. Nee, das liegt in der Natur der Sache. Ich glaube auch. Auch Angst, klar, ne? Aber wir bessern uns.
Gibt es eigentlich einen regelmäßigen Austausch zwischen euch Hausärzten und uns Kliniken?
Hoffentlich. Das ist ein super schönes Thema, ne? Daher kennen wir uns auch. Das heißt, aus meiner Sicht zu wenig. Immer noch zu wenig. Insbesondere auf, ich glaube, das gar nicht mal auf Ebene Oberarzt, Chefarzt oder sonst was, sondern ich glaube, auf Assistentenebene, da fängt das schon an. Ich weiß noch ganz genau, wie ich jung Assistent war, dass ich gedacht habe, die Hausärzte, naja, die muss ich nicht anrufen, mit denen muss ich nicht sprechen. Lange Zeit hat das gedauert, bis ich das begriffen hatte, dass das Sinn macht, ja, auch für den Patienten. Also ohne jetzt Selbstlob zu betreiben, aber ich glaube, wir machen das bei uns in Maria Hilf, Alexander, insgesamt gut, glaube ich. Also auch innerhalb der Klinik. Es ist eine ganz enge Vernetzung zwischen den Abteilungen. Und nach draußen, also zu den Praxen, kann nie eng genug sein. Ich glaube, der schnelle Dienstweg ist der Königsweg, ja, weil man immer, man kann, anders als über Arztbriefe, du kannst andere Facetten besprechen, du kannst sagen, hör mal, guck doch mal, ich kann das nicht einschätzen oder wie siehst du das, ne? Also ich kann das gar nicht hoch genug hängen, dass man da im engen interkollegialen Austausch bleiben muss.
Also ich sehe das ganz genau so. Ich denke oft an meinen alten Chef, der auch gesagt hat, der einweisende Kollege, der hat immer recht. Insofern er zumindest eine Frage hat, die er gerne beantwortet hätte. Und ich glaube, wir in den Kliniken, wir tun gut daran, das genauso ernst zu nehmen. Wenn wir da helfen können, so eine Frage zu beantworten, dann haben wir eine gute Arbeit gemacht. Ich erlebe aber an der Stelle auch Krefeld eigentlich als eine Stadt mit einer sehr, sehr guten innerstädtischen Kommunikation, sage ich jetzt mal. Ich kriege doch viele Anrufe im Laufe einer Woche von niedergelassenen Kollegen. Und es gibt auch durchaus solche, wo ich dann anrufe und sage, ich habe da mal eine Frage, Sie kennen den schon länger, wie ist das denn gewesen, wie darf ich das einschätzen? Und das ist, glaube ich, wirklich hilfreich.
Ist auch ein Vorteil von Krefeld, ne? Das muss man sagen, das hat eigentlich genau die richtige Größe genau für sowas, ne? Also das würde dir in Düsseldorf wahrscheinlich auch nicht so leicht gelingen, ne? Das ist unübersichtlicher.
Genau,
ne?
Also da gibt es eine, glaube ich, ganz transparente Struktur, mit der man auch gut arbeiten kann.
Ja, jetzt habe ich wieder eine Frage für uns beide. Ganz ohne Corona, nicht Corinna, geht es nicht. Glaubst du, wir haben nur geübt und in Zukunft wird das Thema Pandemie eine größere Rolle spielen? Oder gibt es etwas, was du rückblickend anders gemacht hättest innerhalb deines Wirkungsbereichs?
Also ja, ich glaube, ganz ohne Corona geht es nicht. Ich glaube, wir werden mit Corona leben müssen. Ich muss aber sagen, ich habe es ja eben schon mal angedeutet, ich bin ja im Dunstkreis der HIV-Pandemie groß geworden, die ja auch immerhin 40 Millionen Menschen weltweit betroffen hat, viele, viele Todesopfer gerade zu Beginn der Pandemie gefordert hat, aber natürlich von der Zeitdynamik her ganz anders abgelaufen ist als jetzt die Corona-Pandemie. Also nein, ich glaube, Pandemien gab es und Pandemien gibt es und Pandemien wird es geben. Die Pandemie der heutigen Zeit ist Corona. Und wenn ich jetzt mal überlege, wie viele Pandemien ich in meinem Berufsleben schon gesehen habe, da bin ich mir relativ sicher, dass ich auch noch eine große dritte Pandemie erleben werde, welche immer das denn sein mag. Ich muss sagen, ich fand die Corona-Pandemie an der Stelle spannend, weil ich beeindruckt war von der Schnelligkeit, mit der wissenschaftliche Erkenntnis dann auch in die Praxis transferiert wurde. Also von der Sequenzierung des Virus über die ersten Antikörpertests, über die Antigentests, über die unglaublich schnelle Entwicklung eines Impfstoffes. Da sind ja ganz, ganz viele Schritte ganz, ganz schnell quasi nicht in Zeitlupe, sondern im Zeitraffer vor unseren Augen abgelaufen. Das fand ich als Arzt ganz unglaublich spannend und faszinierend. Und ich glaube, das haben wir auch insgesamt ganz gut hinbekommen. Ich glaube, es war gerade in der Anfangsphase auch richtig in Unkenntnis dessen, was da kommt, erstmal auf der vorsichtigen Seite zu agieren, Wissen zu sammeln. Ich persönlich glaube aber auch, dass es gut ist, dass wir jetzt eine sehr, sehr große Durchimpfung in der Bevölkerung schon erzielen konnten. Und ich glaube, es ist jetzt auch wichtig, sozusagen schrittweise weiter zu lockern. Insbesondere für die Kinder war das, glaube ich, eine ganz, ganz dramatische Zeit, wo die nicht in die Schule gehen konnten. Hat ja gerade der Deutsche Ethikrat dieser Tage auch nochmal gesagt. Und ich glaube, in der Tat, die haben wir ein bisschen sozusagen in dem ganzen Trubel aus den Augen verloren. Das bedauere ich sehr und ich glaube, da müssen wir auch aufpassen, dass uns das nicht nochmal passiert. Also wenn ich rückblickend mir etwas anderes wünschen würde, wäre das, glaube ich, sozusagen ein stärkerer Fokus auf die Schulen, auf die Kinder, auf die Menschen, die ja auch auf soziale Entwicklung angewiesen sind. Also ich glaube, da haben wir auch noch nicht die ganze Rechnung präsentiert bekommen dessen, was wir dort gemacht haben. Ich muss aber auch sagen, in Krefeld, das habe ich immer als sehr, sehr hilfreich und angenehm empfunden, haben wir ja sehr rasch eigentlich ein Gremium, die Gesundheitskonferenz von Seiten der Stadt gehabt, wo wir von den Krankenhäusern, von den niedergelassenen Kollegen, von den Apotheken, von der Heimaufsicht und den vielen städtischen Bereichen uns wirklich einmal wöchentlich getroffen haben. Das war eine ganz, ganz große Hilfe, glaube ich, für uns alle. Das hat sehr, sehr gut funktioniert und ich glaube, da können wir in Krefeld auch ein Stück weit sehr zufrieden drauf gucken, wie wir das als Stadt gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Wie geht es dir da?
Ja, ich muss da gerade tatsächlich drüber nachdenken, denn das ist ja interessant. Ich habe keine Kinder, selber keine Kinder. Und natürlich wurde das auch immer wieder in den Medien diskutiert, aber du hast ja vollkommen recht, ja. Also es ist einfach bei mir aus meiner Sicht des Lebens, da sieht man mal wieder, manchmal guckt man mit der Brille, nicht der absolute Fokus gewesen, wenngleich ich auch den Rest bei dir genauso unterschreibe. Ich glaube, auch wenn man das verflucht hat und die Anpassung am Anfang wirklich schwierig war, weil es ja aus dem Nichts kam, keiner wusste, was da auf uns zukommt. Und es hätte nach den Erstberichten in den Medien noch viel, viel schlimmer kommen können. Gott sei Dank ist das nicht so. Aus eigenem Medizinverständnis denke ich auch, dass es leider zum Leben dazugehört, Evolution auf allen Ebenen. Und demnach, ja, genau was du sagst, wir werden immer wieder Pandemien haben. Nun, es wird damit immer weiter Selektionen geben, sowohl auf der Seite des Wirts als auch auf der Seite des Erregers. Ne? Und deswegen, ja, weiter ist dem nichts hinzuzufügen.
Hat sich die Praxislandschaft in den letzten 10 Jahren in Krefeld deiner Meinung nach stark verändert? Oder glaubst du, dass sie das in Zukunft weiter tun wird?
Ganz dramatisch. Wenn ich zurückblicke auf jetzt 17 Jahre im Job und dann nochmal 7 Jahre Studium insgesamt, dann kann ich nur sagen, man hat sich immer vertan. Ich habe damals angefangen zu studieren und es haben so viele gesagt, Christian, bist du verrückt? Du studierst in die Arbeitslosigkeit. Du kennst das noch, das muss deine Zeit gewesen sein. 100 Bewerbungen auf eine Stelle und man kriegte nichts. Aber am Ende des Studiums war es kein Thema mehr. Dann hatte sich das so reguliert und das heißt, die Prognosen hängen aus meiner Sicht immer etwas zurück. Und um das auf die Praxen zu lenken, wir haben es im letzten Jahr wirklich schon gemerkt und wir werden es noch viel mehr merken und zu spüren bekommen. Der ambulante Sektor wird erstmal durch ein tiefes Tal gehen müssen. Allein in unserem Umkreis, du weißt, ne, Krefeld ist ein Dorf und in unserem Umkreis, also direktes Einzugsgebiet, haben in den letzten, ich glaube, 1,5 Jahren, lass mich nie lügen, 5 allgemeinmedizinische, also sprich den Menschen täglich versorgende Praxen geschlossen, aus Altersgründen, aus Krankheitsgründen und. Und das ist nicht nur in der Allgemeinmedizin so, sondern ich glaube auch, wenn man sich die Ärztestruktur in Krefeld anguckt, vom Alter her, dann werden wir in den nächsten, ja, ich sage jetzt mal 5 bis 10 Jahren prognostisch, werden wir Versorgungslücken bekommen. Und das, was wir jetzt noch als Standard empfinden oder bei Corona schon schwierig fanden, so hohes Patientenaufkommen und keine Zeit für die Patienten, also immer auch zu Recht bemängelte Dinge, das wird sich deutlich verschlimmern, wenn wir es nicht schaffen, junge Kollegen für die entsprechenden Bereiche, insbesondere auch im ambulanten Sektor zu motivieren. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Nichtsdestotrotz, wir brauchen Klinikärzte, ambulante Ärzte, wir brauchen einfach gut ausgebildete und vor allem motivierte Leute. Und für den ambulanten Bereich gilt eben, das hat halt an Attraktivität verloren, was Work-Life-Balance angeht. Das kennst du, ne? Weißt du auch in den letzten Jahren, das ist halt schon ein bisschen, hat sich verändert. Ich bin bestimmt kein ewig Gestriger, aber finde die Entwicklung schwierig. Und eine Praxis, deswegen drängen so viele Konzerne, glaube ich, auch in den ambulanten Praxismarkt, weil das Angestelltsein attraktiver ist. Also zumindest augenscheinlich, ja. Ich sehe das ja anders, sonst würde ich es nicht machen. Aber augenscheinlich die, ja, ich sag mal, fehlende lebenslange Bindung an einen Klotz Praxis am Bein, die Leute einfach auch abschreckt, ne? Also beziehungsweise Reiz in der Klinik zu bleiben, ne? Hat alles seine Tücken, aber wir werden sie brauchen. Also sowohl als auch.
Ja.
Interessante Frage, passend zum Thema. Brauchen wir Kliniken mit mehr Betten oder mehr Prävention?
Also ich glaube, mehr Prävention brauchen wir auf jeden Fall. Das ist schon mal klar. Und ich glaube, Prävention muss auch ganz früh anfangen. Also ich sag mal, das Thema gesunde Ernährung von Schülern, da fängt es, glaube ich, schon an und es hört dann irgendwann auf. Und das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Gleiches gilt für Bewegung, Sport und Ähnliches. Bei den Betten glaube ich nicht, dass wir mehr Betten brauchen, sondern ich glaube, wir brauchen eine passgenauere Verteilung der Bettenkapazität zu den Patienten, die davon auch profitieren. Mhm. Also es gibt solche, die brauchen einfach ein Bett. In der Rehabilitation zum Beispiel Schwerschädel-Hirntraumatisierte, das geht gar nicht anders. Es gibt aber auch viele Dinge, die kann man, glaube ich, wahlweise teilstationär oder tagesklinisch oder ähnlich abwickeln. Und da wäre es natürlich auch schön, wenn wir nicht mehr diese furchtbar schroffe Sektorengrenze hätten.
Mhm.
Also warum kann ich nicht das Beste beider Welten an der Stelle auch zusammenbringen und dann in einem kompakten Krankenhaustag einmal das an Diagnostik machen, was im ambulanten Bereich vielleicht 3 oder 4 Tage dauern würde. Ich glaube, da müssten wir einfach freier denken und uns auch lösen von den Zahlen. Also die Bettenzahl an sich, die ist sicherlich nicht das Heil. Wir bräuchten aber, glaube ich, auch eine fach- und sachgerechtere Vergütung, die sich sozusagen an der erforderlichen Leistung orientiert, die vielleicht auch sowohl im klinischen wie im ambulanten Bereich sprechende Medizin gegenüber Apparatemedizin ein bisschen stärker wieder gewichtet und ins Auge nimmt. Also da gibt es, glaube ich, schon eine Menge auch an Entwicklungsbedarf.
Ja, da rennst du absolut genau die Türen ein, ne, bei mir. Denn das ist genau der Punkt. Es gibt nichts Besseres als die Verzahnung, aber du weißt eben auch, und deswegen sagst du es ja auch, das ist nirgendwo abzubilden mit unserem DRG-System. Und es ist verrückt, dass wir gleichzeitig eben Konzerne haben, die große Kliniken führen und das Abrechnungssystem völlig aus dem Auge verlieren, was dem tatsächlichen Geschehen im Alltag null gerecht wird. Ne? Das heißt, genau so. Das ist so veränderungswürdig, das ganze System. Ne? Es wird Zeit.
Ja.
Weil wir es so nicht schlank halten können. Ne? Weißt du, da sind wir wieder beim Thema digitale Patientenakte. Ne? Wie viel Doppeluntersuchungen? Der kommt gerade aus der Praxis nebenan und ist gerade...
Hat schon.
Und wir machen es nochmal. Ne? Das darf man ja eigentlich gar nicht erzählen. Aber es ist so. Ja. Und deswegen, und das, naja. Genau, da können wir jetzt wirklich noch eine Stunde drüber reden, weil das sind die brennenden Themen, ne?
Ich glaube aber, da ist auch der Veränderungsbedarf so hoch, dass man da ganz guter Dinge sein kann, dass sich da Weiterentwicklungen ergeben werden.
Ja, hoffentlich.
Ja.
Hoffentlich. Jetzt kommt eine Frage mit Gehalt. Wie wichtig ist eine gute Klinikkantine?
Die ist sehr wichtig. Die ist sehr wichtig, weil ich eigentlich fast jeden Tag auch in ihr essen gehe. Woraus man sozusagen schon entnehmen kann, dass sie auch gut ist, denn wenn sie nicht gut wäre, dann ging ich da nicht jeden Tag hin.
Genau.
Ich muss aber sagen, ich bin an der Stelle auch vermutlich ja sehr realistisch. Ich bin auch immer in die Mensa gegangen und fand das auch immer gut und kann an der Stelle letzten Endes auch diejenigen, die sich übers Essen beschweren, nicht verstehen. Ich habe einen hohen Respekt vor unseren Küchenmitarbeitern, die jeden Tag, ich weiß nicht, wie viel 100 Essen da produzieren müssen, das wirklich auf den Tisch bringen müssen und das immer mit Abwechslung. Das finde ich ist eine wahnsinnige Herausforderung, eine tolle Leistung und insofern, ja, das ist sehr wichtig.
Ja, und das bei dem kleinen Budget, was sie für das Einzelessen zur Verfügung haben. Ne?
Ja, ja, genau. Das ist
verrückt, wirklich verrückt. Zurück zur Medizin. Welche Krankheit ist in 65 Jahren das vorherrschende Thema in Krefeld? Und welche Angebote gibt es dazu in den Krefelder Kliniken? Also eine Frage für die Zukunft.
Also ich kann natürlich nicht in die Zukunft gucken, aber ich habe das ja eben schon mal angedeutet. Ich glaube, die Infektionskrankheiten, die werden uns nicht loslassen. Insofern unterstelle ich mal, auch in 65 Jahren wird es irgendeine Pandemie geben, die uns in irgendeiner Art und Weise plagen wird. Ob das jetzt ein Virus ist oder ein Bakterium oder noch was anders, schauen wir mal. Das wird, glaube ich, so das eine sein. Das zweite ist, ich glaube, degenerative Erkrankungen werden weiter an Bedeutung gewinnen, weil wir viele Dinge doch einfach immer besser auch behandeln können. Aber das Altern an sich, das kriegen wir ja nicht in den Griff. Auch wenn sich da ganz viele Patienten und vielleicht Kollegen und Mitarbeiter schwer mit tun, das ist ja doch relativ unerbittlich. Und insofern glaube ich, dass Alters-degenerative Erkrankungen auch eine große Rolle spielen werden.
Ja, mit degenerativ meinst du auch sowas wie Demenz.
Alzheimer,
ne? Ja, genau.
Also Demenzen, aber vielleicht auch sozusagen andere Verschleiß- und Alterserkrankungen einfach. Mhm. Könntest du dir denn in Zukunft eine mobile Praxis vorstellen und was müsste die haben, damit das klappt?
Ui, ja, habe ich ehrlich gesagt so noch nicht für mich drüber nachgedacht. Also mobil, ne? Wir müssen uns genau aus diesem Grund wieder, schön ausgewählte Fragen, mit dem Thema beschäftigen, wie wollen wir die Leute später versorgen, wenn wir mehr von diesen haben, die degenerative Erkrankungen haben, zu Hause sind, hochpflegebedürftig sind. Und ja, eine mobile Praxis wäre schön, ne? Bei den Hausbesuchen, da sind wir eben unterwegs mit dem Nötigsten. Und wenn ich eine mobile Praxis hätte, naja, die müsste in Ultraschall, ein EKG, ein paar Versorgungsutensilien müsste die haben, eine Möglichkeit zur Blutentnahme. So unglaublich viel braucht man da gar nicht. Wir haben das schon mal probiert, alleine mit dem iPad so außer Haus quasi einfach die Dokumentation zu machen und so. Und klar, das sind Schritte in die Richtung und vielleicht werden wir es irgendwann mal brauchen.
Ich grätsch da nochmal rein. Da gibt es ja auch ganz tolle Modelle. Also es gibt ja zum Beispiel in Berlin mittlerweile auch mobile Stroke-Units, wo die dann wirklich mit einem Krankenwagen und eingebautem CT quasi zu dir nach Hause fahren, den Schlaganfall noch im Bett liegend sozusagen diagnostizieren und behandeln können. Also ich glaube, da dürfen wir uns freuen, was der technische Fortschritt uns da auch noch ermöglichen wird.
Auch weil die Dinge immer kleiner werden, ne? Die Geräte und so. Ja, freuen wir uns.
Jetzt kommt das Quiz.
Dann mal los.
Ich habe eine Frage an dich. Ich weiß nicht, ob du die auch an mich hast. Der Krefelder Chirurg Dr. Otto Paulitschek wurde wie alt? A, 82 Jahre alt, B, 92 Jahre alt und C, 102 Jahre alt.
Oh, verdammt. Dabei, das darf mir Familie Paulitschek nicht übel nehmen. Ich glaube, der ist 102 geworden, ne? Also auf jeden Fall lange, lange wirken. Mhm. Erfolgreiches Wirken, glaube ich.
102 Stimmt. ist er geworden. Er war ja vor vielen, vielen Jahren noch bei uns im Haus als Chirurg tätig, bevor er dann mit seinen Flying Doctors da in den Philippinen wirklich Wunderbares geleistet hat. Und ich bin auf seinem 100. Geburtstag eingeladen gewesen.
Ach, Wahnsinn.
Das habe ich in ganz, ganz schöner Erinnerung und wirklich eine sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit gewesen.
Das
zeigt aber
gern.
Auch, wie viel Spaß man an unserem Beruf haben kann.
Ja.
Das ist einfach eine wirklich schöne Sache.
Definitiv, definitiv. Welcher Schriftzug, Hans-Jürgen, schmückt das denkmalgeschützte leerstehende Backsteinhaus auf der Kölner Straße? A. Komförke, B. Städtische Krankenanstalten, C. Krefelder Klinik 1845. Krefeld mit C geschrieben noch.
Keine Ahnung, ich sag mal Krefeld mit C vielleicht?
Krefeld mit C, ich weiß es nicht genau. Nein, es sind die städtischen Krankenanstalten.
Städtische Krankenanstalten.
Aber leerstehend, das hat mich jetzt irritiert. Weil Kölner Straße, weißt du? Ja, ja, genau. Aber ich hätte nicht, ja gut, vielleicht, genau, wird es nicht mehr benutzt.
In Corona-Zeiten war der Mittwoch für die Mitarbeiter im Helios besonders, weil sie sich eine halbe Stunde massieren lassen konnten, sie eine extra Stunde auf ihr Freizeitkonto packen durften oder C, sie von Sternekochen bekocht wurden.
C, glaube ich nicht. Helios ist ein Konzern. ich habe keine Ahnung. Der Mittwochs, dann wurden die bekocht. Ich glaube nicht, dass sie eine Stunde Zeit gekriegt haben. Das kann
also sie wurden in der Tat von Sterne kochen bekocht.
Nein, wirklich? Wahnsinn. Ja. Okay, ich muss alles zurücknehmen. Nächste Frage. Wie viele Geburten wurden letztes Jahr in Krefeld beurkundet? Interessant. 1866, 2467, 3002.
2400?
Die goldene Mitte. Nee, leider waren es nur 1866. Oh. Hätte ich aber auch nicht gedacht.
So wird das nichts mit dem Nachwuchs für den
so
Beruf.
So wird das nichts. Ne?
Das, nee. Ist,
das sind wenig, das hätte ich nicht gedacht. Nun gut, interessant. Das war's, glaube ich, schon.
Ich glaube auch.
Mit dem Quiz.
Ja, war ein kurzes Quiz.
Ich hatte jetzt, glaub genau.
Glaube ich, gerne noch mal mehr Fragen, ja, genau, beantwortet.
Das finde ich auch ganz interessant, aber ich bin ganz froh, dass nicht rausgekommen ist, wie wenig ich von Krefeld weiß. Obwohl das nicht stimmt, aber auf die, also Lehrstein im Backsteinhaus wäre ich nicht drauf gekommen.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Ich habe zu danken.
Und ich bin mal gespannt, wir können jetzt gemeinsam anhören.
Ja, genau. Aber dann mit einem Bierchen. Das machen wir.